Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu der Sendung Katechismus. Die Sakramente, das ist das Thema in der Sendung Katechismus. Als Referenten haben wir Dekan Ludwig Gschwind aus Ursberg-Mindelzell. Guten Tag, Dekan Ludwig Gschwind.
Grüß Gott.
Wir sind am zweiten Abschnitt, die sieben Sakramente der Kirche. Dekan Gschwind, und ich beginne gleich mit dem ersten Abschnitt. Die Sakramente des neuen Bundes sind von Christus eingesetzt. Es gibt sieben Sakramente. Die Taufe, die Firmung, die Eucharistie, die Buße, die Krankensalbung, die Weihe und die Ehe. Diese sieben Sakramente betreffen alle Stufen und wichtigen Zeitpunkte im Leben des Christen. Sie geben dem Glaubensleben der Christen Geburt und Wachstum, Heilung und Sendung. Es besteht also eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den Stufen des natürlichen Lebens und den Stufen des geistlichen Lebens.
Zunächst ist einmal wichtig festzuhalten, dass die Sakramente von Christus eingesetzt sind. Jesus Christus hat sie als Hilfsmittel auf dem Weg zum Himmel für uns gegeben. Und die Siebenzahl, das ist die Zahl der Vollkommenheit. So wie sieben Tage der Schöpfungsbericht ist, also in sieben Tagen die Welt erschaffen wird, wie viele andere Dinge mit der Siebenzahl versehen sind, zum Beispiel der siebenarmige Leuchter, sieben immer die Zahl der Vollkommenheit. Die sieben Sakramente werden dann genannt: Taufe, Firmung, Eucharistie, Buße, Krankensalbung, die Priesterweihe und die Ehe. Sie sind Stufen, wichtige Zeitpunkte im Leben des Christen. Die Taufe, das ist das grundlegende Sakrament. Sie ist gleichsam die Geburt. Wiedergeboren aus dem Wasser und dem Heiligen Geist werden wir in der heiligen Taufe. Dann das Sakrament der Eucharistie, das gibt Wachstum dem Glauben, das stärkt uns im Glauben. Das Sakrament der Firmung ist ja vom Namen her Stärkung. Es will den, der das Sakrament empfängt, stärken auf seinem Weg zum Himmel. Stärken auch in seinem Bekenntnis für Christus in dieser Welt. Und dann das Sakrament der Priesterweihe, das Sakrament der Ehe, das sind Sakramente, die den zu diesem Dienst Berufenen helfen sollen, ihren Weg zu gehen, während Buße und Krankensalbung Sakramente der Heilung sind. Sakramente, die sozusagen das, was irgendwo gebrochen ist, wieder verbinden und auch da wieder hinführen zum ewigen Leben. Der heilige Thomas von Aquin, der hat ja diese Ähnlichkeit zwischen den Stufen des natürlichen Lebens und den Stufen des geistlichen Lebens benannt. Und ich meine, der heilige Thomas von Aquin ist immer einer, der wirklich mit seinem durchdringenden Geist die Dinge auf den Punkt zu bringen vermag.
Dekan Gschwind, ich habe da gleich eine Frage. Als ersten Satz lesen wir hier, die Sakramente des neuen Bundes sind von Christus eingesetzt. Wie dürfen wir dieses von Christus eingesetzt verstehen? Auf was geht dies zurück?
Ja, das, wenn Sie zum Beispiel an die heilige Taufe denken. Bei der heiligen Taufe, die hat Jesus bei seiner Himmelfahrt eingesetzt. Da hat er gesagt, geht hin in alle Welt, lehrt alle Völker und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also da hat er ganz klar dieses Sakrament eingesetzt. Und alle Sakramente sind vom Herrn eingesetzt, sie sind sein Vermächtnis. Denken Sie daran, an die heilige Kommunion, die Eucharistie. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Das sagt er im Abendmahlsaal. Das sagt er beim letzten Abendmahl. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Da setzt er dieses Sakrament ein und gibt es als sein Vermächtnis weiter. Dann das Sakrament der Buße ist das Sakrament des auferstandenen Herrn. Das Erste, was er ja nach seiner Auferstehung tut, ist, dass er den Aposteln, dass er der frühen Kirche, dass er uns allen dieses Geschenk macht, indem er haucht sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden nachlasst, denen sind sie nachgelassen. Wenn ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Also so haben wir da bei den Sakramenten die Einsetzung durch Jesus Christus. Jesus gibt dieses Vermächtnis seinen Aposteln mit auf den Weg. Und wir sind die dankbaren Empfänger. Und für uns ist es Weggeleit auf dem Weg zum Himmel.
Dann kommen wir zum zweiten Abschnitt. Dieser Analogie entsprechend werden zunächst die drei Sakramente der christlichen Initiation dargelegt. Denn die Sakramente, dann die Sakramente der Heilung und schließlich die Sakramente, die im Dienst der Gemeinschaft mit der Sendung der Gläubigen stehen. Diese Reihenfolge ist zwar nicht die einzige mögliche, sie lässt aber ersehen, dass die Sakramente ein organisches Ganzes bilden, in dem jedes Sakrament einen lebenswichtigen Platz einnimmt. In diesem Organismus nimmt die Eucharistie als Sakrament der Sakramente eine einzigartige Stellung ein. Alle anderen Sakramente sind auf sie als auf ihr Ziel hingeordnet.
Ja, da müssen wir jetzt zunächst einmal den Begriff der Initiation, der ist ja nicht jedem geläufig, Initiation, ein bisschen ein schwieriges Wort, kommt aus dem Lateinischen, das heißt also in ihre hineingehen. Das ist also so das Hineinwachsen. Die heilige Taufe, das ist das grundlegende Sakrament. Ohne das Sakrament der Taufe können wir gar kein anderes Sakrament empfangen. Wer nicht getauft ist, der kann weder beichten, der kann noch zur heiligen Kommunion gehen. Also kein Sakrament kann er spenden. Und kein Sakrament kann er empfangen. Also das ist, da gibt es ja die berühmte Geschichte von einem, der notgetauft worden ist bei seiner Geburt, wo die Hebamme dann bei der Priester, also bei der Primiz erzählt, ich habe ihn ja damals getauft, aber das ist natürlich ein bisschen erfundene Geschichte, aber das will darauf hinweisen, dass ohne Taufe kein anderes Sakrament empfangen werden kann. Da erzählt sie dann, ich habe den damals getauft im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Der ist natürlich nicht getauft gewesen. Aber wie gesagt, das ist eine gut erfundene Geschichte. Aber es will zeigen, dass die Taufe das grundlegende Sakrament ist. Ohne Taufe können wir kein anderes Sakrament empfangen. Dann gehört weiter zu den Sakramenten der Initiation, also des Hineinwachsens. Das wäre dann die Eucharistie und wäre die Firmung. Deshalb werden diese drei Sakramente ja in der orthodoxen Kirche alle drei auf einmal gespendet. Bei der orthodoxen Taufe, da haben wir schon mal davon gesprochen, bei der orthodoxen Taufe wird nicht nur das Kind, der Säugling, getauft, sondern er empfängt auch gleichzeitig die heilige Firmung und er empfängt auch zum ersten Mal die heilige Kommunion. Da wird es also ganz deutlich. Natürlich ist es übertragen von der Erwachsenentaufe. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass in den ersten Jahrhunderten größtenteils nur Erwachsene getauft worden sind. Schon Kinder auch, aber der größere Teil waren Erwachsene, die erst später zum Glauben gekommen sind. Man hat ja auch zeitweise lange gewartet mit der Taufe. Der heilige Gregor von Nazianz, der beklagt sich darüber, dass seine Eltern so lange gewartet haben, obwohl sie, der Vater von Gregor von Nazianz war ja ein Bischof, obwohl sie also im christlichen Glauben festgestanden sind, dass sie so lange gewartet haben und ihnen sozusagen diese Gnaden, auch der heilige Basilius, diese Gnaden vorenthalten haben. Und er möchte nicht, dass man auch Kindern diese Gnade vorenthält. Die Initiation, also dann die Sakramente der Heilung, da ist zunächst die heilige Beichte gemeint und dann die Krankensalbung. Das sind die Sakramente der Heilung und schließlich die Sakramente, die im Dienst der Gemeinschaft und der Sendung der Gläubigen stehen, das ist dann eben Priesterweihe und das Sakrament der Ehe. Natürlich kann man anders aufzählen. Also ich tue mit meinen Schülern immer das so lernen, wie es halt im Lauf des Lebens auch empfangen wird. Da können sie sich's auch leichter merken. Sie haben die Taufe empfangen, sie waren bei der ersten heiligen Beichte, sie waren bei der ersten heiligen Kommunion, sie werden gefirmt, ja, und dann eben das Sakrament der Ehe, das Sakrament der Priesterweihe und schließlich die Krankensalbung. Also das gibt's keine klare Regelung, aber hier ist so gegliedert im Katechismus, eben, dass zunächst die Sakramente der Initiation, dann die Sakramente der Heilung und schließlich als drittes die Sakramente, die im Dienst der Gemeinschaft und der Sendung stehen. Die Eucharistie, das ist jetzt was ganz Wichtiges. Die Eucharistie als Sakrament der Sakramente nimmt eine einzigartige Stellung ein. Alle anderen Sakramente sind auf sie als auf ihr Ziel hingeordnet. Also das ist was ganz Wichtiges zu erkennen, dass die Eucharistie sozusagen die Mitte der Sakramente ist. Und auf dieses Ziel hin gehen wir. Also das heißt, wir müssen begreifen, wie wichtig die heilige Messe, wie wichtig die heilige Kommunion ist. Diese innigste Verbindung mit dem Herrn.
Dann kommen wir zum ersten Kapitel, die Sakramente der christlichen Initiation. Durch die Sakramente der christlichen Initiation, die Taufe, die Firmung und die Eucharistie, werden die Grundlagen des ganzen christlichen Lebens gelegt. Durch die Gnade Christi, beschenkt, erhalten die Menschen Anteil an der göttlichen Natur. Dabei besteht eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Werden und Wachsen des natürlichen Lebens und mit seiner Stärkung. In der Taufe wiedergeboren werden die Gläubigen durch das Sakrament der Firmung gefestigt und in der Eucharistie mit dem Brot des ewigen Lebens gestärkt. So werden sie durch die Sakramente der christlichen Initiation immer tiefer in das Leben Gottes hineingenommen und kommen der vollendeten Liebe immer näher.
Man kann sich gar nicht deutlich genug machen, welches Geschenk die heilige Taufe ist. Das ist ja eine solche Gnadenfülle, die in der heiligen Taufe geschenkt wird. Wir empfangen die heiligmachende Gnade. Die Erbschuld wird von uns weggenommen. Wir werden Brüder und Schwestern Jesu. Also wir werden Erben des Himmels. Also das ist etwas so Großes, die heilige Taufe. Und deshalb hat man in Jahrhunderten immer sofort nach der Geburt ein Kind getauft. Man wollte es nicht dieser Gnaden vorenthalten. Heute haben wir das manchmal, dass Leute die Taufe immer weiter hinausschieben, weil der Onkel nicht kann und die Tante in Urlaub ist und die Oma gerade eine große Reise hat. Bis dann alles unter Dach und Fach ist, braucht es ein halbes Jahr, bis das Kind schließlich getauft wird. So lange hat man früher nie gewartet. Schon aus dem einen Grund nicht, weil die Kindersterblichkeit so hoch war. Und es war dann schon die Sorge, dass ein Kind, das ohne heilige Taufe stirbt, einfach nicht die Fülle der Gnaden auch hat. Wir haben hier in Würzburg ja eine besondere Geschichte gehabt in der Zeit des 18. Jahrhunderts. Das ist vom Papst dann verboten worden. Da haben die Leute totgeborene Kinder von weit her zum Heiligen Kreuz von Würzburg gebracht, haben es unter das Kreuz gelegt, in der Hoffnung, dass das Kind doch wenigstens ein Lebenszeichen von sich gibt, dass man das dann auch taufen kann. Es sind also da viele Taufen dann auch erfolgt, aber der Papst hat es dann verboten. Also weiter, das war dann schon ein bisschen eine gefährliche Geschichte. Aber dahinter steht die Sorge, dass eben ein Kind ohne die heilige Taufe in die Ewigkeit gehen muss.
Sie haben eben von der Taufe gesprochen. Jetzt ist es ja so, wenn ich als Laie frage ich jetzt einfach, die heilige Taufe einem Kleinkind, einem Säugling zuspreche, dann gibt es ja Stationen im Leben, wo er dann selbst dieses Taufversprechen auch erneuert.
Ja, also mehrfach. Mehrfach, also zum Beispiel bei der ersten heiligen Kommunion wird das Taufversprechen erneuert. Dann wird das Taufversprechen erneuert bei der heiligen Firmung. Ja, also das geschieht mehrfach, dass das nochmal besiegelt wird, was die Eltern und Paten stellvertretend bei der heiligen Taufe bekannt haben, dass sie den Bösen widersagt haben und den Glauben an den dreieinen Gott bekannt haben. Das wird dann vom Erstkommunikanten, wird dann vom Firmling noch einmal klar und deutlich besiegelt.
Also durch die verschiedenen Lebensstationen hindurch wird praktisch jeder, der als Säugling getauft ist, auch dieses Taufversprechen, das damals die Paten oder Eltern für ihn abgelegt haben, selbst erneuern und selbst aussprechen.
Und nicht zu vergessen in der Osternacht.
Genau,
jedes Jahr in der Osternacht wird das Taufversprechen erneuert.
Gehen wir zum nächsten Artikel bereits?
Ja.
Ja, das Sakrament der Taufe. Die heilige Taufe ist die Grundlage des ganzen christlichen Lebens, das Eingangstor zum Leben im Geiste und zu den anderen Sakramenten. Durch die Taufe werden wir von der Sünde befreit und als Söhne Gottes wiedergeboren. Wir werden Glieder Christi in die Kirche eingeführt und an ihrer Sendung beteiligt. Die Taufe ist das Sakrament der Wiedergeburt durch das Wasser im Wort.
Ja, das haben wir vorhin ja schon mal gesagt, wie wichtig das ist. Und durch die Taufe werden wir von der Sünde befreit, das heißt also von der Erbschuld, das, was wir mitbekommen haben, das wird also sozusagen in der heiligen Taufe von uns abgewaschen. Wobei wir trotzdem an einem Teil der Folgen der Erbschuld zu tragen haben, jeder Mensch. Wir werden Glieder Christi und in die Kirche eingeführt, also nicht bloß als Steuerzahler, sondern als wirkliche Glieder der Kirche. Das wird ja manchmal auch vergessen, wie wichtig das ist, dass man zu dieser Gemeinschaft der Gläubigen gehört, die einander auch tragen durch das Gebet, einer für den anderen da ist. Wenn ich daran denke, bei sonntäglichen Gottesdienst feiert der Priester die heilige Messe immer für alle lebenden und verstorbenen Angehörigen seiner Pfarrgemeinde. Da sind alle mit eingeschlossen.
Wie wird dieses Sakrament genannt? Man nennt es Taufe, nach dem in seinem Vollzug wesentlichen Ritus, Taufen, auf Griechisch, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, baptisein, bedeutet eintauchen. Das Eintauchen ins Wasser versinnbildet das Begrabenwerden des Katechumenen in den Tod Christi, aus dem er durch die Auferstehung mit ihm als eine neue Schöpfung hervorgeht.
Ja, also das Baptisein griechisch, da muss man dran denken, dass die frühe Kirche einfach, für die war das Griechische das Maßgebende. Man kann sagen, die ersten drei Jahrhunderte war Griechisch maßgebend. Das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben. Man nennt die Taufe nach dem in seinem Vollzug wesentlichen Ritus Taufen, also hineintauchen. Und so wurde die Taufe auch gespendet. Das heißt also, der Täufling wurde untergetaucht, der Katechumene. Katechumene, das ist derjenige, der sich auf die Taufe vorbereitet. Der Katechumene, der muss sozusagen den Katechismus lernen. Der muss die Grundwahrheiten wissen. Das war ja ein langer Prozess, bis einer schließlich die heilige Taufe empfangen hat. Wo die Bischöfe in ihren Predigten den Katechumenen alles dargelegt haben, was zum Wesen des Glaubens gehört. Wie gesagt, dann bei der Taufe selber, das war ja dann ein richtiges Bad, wo man untergetaucht ist. Die Basiliken haben in ihrem Vorzeichen diese Baptisterien. Da ist dann der Erwachsene da richtig gehend untergetaucht worden, dreimal eingetaucht worden, damit man deutlich spürt, er ist nun der Sünde gestorben und ist einer, der mit Christus lebt.
Dieses Sakrament wird auch Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung im Heiligen Geist genannt. Denn es bezeichnet und bewirkt die Geburt aus dem Wasser und dem Geist, ohne die niemand in das Reich Gottes kommen kann.
Ja, hier wird verwiesen auf zwei Schriftstellen, also aus dem Brief an Titus vom heiligen Paulus und schließlich im Johannesevangelium, wo die Rede davon ist, dass keiner in das Reich Gottes kann, der nicht wiedergeboren ist aus dem Wasser und dem Heiligen Geist. Die Taufe, das ist also wie gesagt schon das große Sakrament des Hineingehens in den Glauben.
Dieses Bad wird Erleuchtung genannt, denn wer diese Unterweisung erhält, wird im Geiste erleuchtet, da er in der Taufe das Wort, das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, erhalten hat. Ist der Getaufte nach der Erleuchtung zu einem Sohn des Lichtes geworden, ja, zum Licht selbst. Die Taufe ist die schönste und herrlichste der Gaben Gottes. Wir nennen sie Gabe, Gnade, Salbung, Erleuchtung, Gewand der Unverweslichkeit, Bad der Wiedergeburt, Siegel und nach allem, was besonders wertvoll ist. Gabe, denn sie wird solchen verliehen, die nichts mitbringen. Gnade, denn sie wird sogar Schuldigen gespendet. Taufe, denn die Sünde wird im Wasser begraben. Salbung, denn sie ist heilig und königlich, wie die, die gesalbt werden. Erleuchtung, denn sie ist strahlendes Licht. Gewand, denn sie bedeckt unsere Schande. Bad, denn sie wäscht. Siegel, denn sie behütet uns und ist das Zeichen der Herrschaft Gottes.
Ja, diese großartigen Gedanken stammen von dem großen Gregor von Nazianz, dem Freund des heiligen Basileus. Das ist also, uns ist es weniger geläufig, diese Begrifflichkeit der Erleuchtung, obwohl bei der heiligen Taufe ja immer die Osterkerze brennt und dann die Taufkerze an der Osterkerze angezündet wird und dann die Taufkerze den Angehörigen überreicht wird mit der Bitte, sie mögen das Licht bewahren und mithelfen, dass dieser Mensch, der ein Kind des Lichtes geworden ist, dieses Licht bewahrt und schließlich zum ewigen Leben findet. Wie gesagt, das ist in der Ostkirche dieser Photismos, wie die das nennen, die Erleuchtung. Es ist bei uns nicht so deutlich, aber jetzt, wenn der heilige Gregor von Nazianz dann in dieser großartigen Weise über die Taufe spricht, sie ist das schönste und herrlichste der Gaben Gottes. Und dann führt er das Ganze aus. Dieser Gregor von Nazianz war ja ein glänzender Prediger. Deshalb hat man ihn von seiner kleinen Diözese Sosima nach Konstantinopel geholt. Er war dann Patriarch von Konstantinopel, ist aber dann den Schwierigkeiten, die dort auf ihn gewartet haben, fast nicht gewachsen gewesen. Er hat dann frühzeitig wieder darauf verzichtet, Patriarch zu sein. Aber dieser Gregor von Nazianz hat in tiefen Gedanken hier klar ausgesprochen, was die heilige Taufe alles ist. Gabe, Gnade. Ja, die Gnade, das ist ja das Großartige, was uns die heilige Taufe schenkt. Die heilig machen die Gnade, die Fülle der Gnaden. Natürlich Salbung, das Gewand der Unverweslichkeit. Ja, wir werden Kinder Gottes und Erben des Himmels. Ein Siegel, eine Gabe, denn sie wird solchen verliehen, die nichts mitbringen. Ja, nichts haben wir. Und alles bekommen wir geschenkt. In der Taufe wird die Sünde im Wasser begraben. Das ist natürlich beim Erwachsenen dann noch viel stärker der Fall als bei so einem Kind. Deshalb haben die ja in dieser Zeit, wo Gregor von Nazianz das schreibt, zum Teil die Taufe ja bis ans Lebensende geschoben. Konstantin der Große, der Kaiser, lässt sich erst auf dem Sterbebett taufen. Also die wollten dann dadurch, dass sie erst im letzten Augenblick getauft werden, sicher gehen, dass sie keine Sünden mehr begehen und sozusagen jetzt sofort in den Himmel eingehen.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendung Katechismus. Referent ist Dekan Gschwind und wir haben das Thema die Sakramente der christlichen Initiation und wir haben eben schon einiges über die Taufe gehört. Ich versuche es jetzt einfach mit der ersten Leitung. Guten Tag, Sie sind in der Sendung Katechismus.
Ja, hier ist Engelhard aus dem Raum München.
Guten Tag, Frau Engelhardt. Stellen Sie Ihre Frage, der Gang Schwind hört zu.
Ich wollte es nur fragen, weil die Zeugen Jehovas, die haben ja auch diese Taufe, wo sie untertauchen, wie das dann bei denen geht. Ich meine, das ist doch eine Sekte. Und dann wollte ich noch fragen, also der heilige Josef ist ja schon sehr früh gestorben und er hatte ja sicher keine Taufe, wie das dann bei ihm da ging. Ja, das war's. Danke.
Bei den Zeugen Jehovas, da wird ja nicht die gültige Taufformel gespendet. Die tauchen zwar unter, aber die taufen nicht mit der Taufformel. Das ist ja was sehr Wichtiges. Es muss das Wort und das Wasser zusammenkommen. Also wenn ich taufe, dann sage ich den Namen, Josef, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das geschieht dann durch Übergießen des Wassers. Wenn jetzt bloß das dreimalige Untertauchen und eben nicht die Formel dabei gespendet wird, dann ist der nicht getauft. Also dann, wenn ein Zeuge Jehovas noch nicht getauft wäre, dann wird er durch diese Taufe nicht getauft. Aber es sind ja häufig Leute, die evangelisch-katholisch waren und da zu den Zeugen Jehovas geraten sind. Was wir nicht haben, das ist eine nochmalige Taufe. Wenn jetzt einer zum Beispiel evangelisch getauft ist und er konvertiert und wird katholisch, dann wird er nicht nochmal getauft. Er ist getauft und bleibt getauft.
Diese Taufe ist praktisch dann auch anerkannt.
Die ist anerkannt, aber bei den Zeugen Jehovas die ist nicht anerkannt. Die andere Frage noch, nämlich mit dem heiligen Josef. Also Maria ist auch nicht getauft gewesen. Also wissen Sie, das ist noch Altes Testament. Da der heilige Josef, der war beschnitten und der war also von daher, das gilt erst für die nach der, also die Taufe, die dann nachher dazukommen zu den, die Apostel sind, kann ich mir jetzt auch nicht erinnern, dass die Apostel getauft worden sind, aber die Apostel taufen dann nach der Geistsendung, gehen sie hinaus und wie die am Pfingsten dann fragen, was sollen wir tun, dann heißt es, bekehrt euch und lasst euch taufen. Und von da weg taufen sie.
Der nächste Hörer ist der Herr Natterer.
Grüß Gott, Herr Dekan, ich danke Ihnen für die Ausführungen zur Taufe, hätte aber eine Frage, was können die Großeltern tun, wenn die Jungen einfach die Taufe hinausschieben? Und die zweite Frage wäre von mir, wir haben ja viele, Gott sei Dank, katholische und evangelische Kindergärten. Wird da heute auch ein bisschen darauf hingewiesen und ein bisschen geschaut, wenn vielleicht Kinder in den Kindergärten sind, die wo nicht getauft werden und wo vielleicht so ein Gespräch, das vielleicht auch mit den Eltern, wo man sagt, Mensch, möchte jetzt hier ein Kind nicht um eine Taufung, es würde vielleicht auch andere ein bisschen unterstützen. Also ich stelle da nichts fest, dass man da vielleicht einmal fragt. Und gar nicht merkt, wie selbst in unseren katholischen oder evangelischen Kindergärten Kinder heranwachsen, wo keine Taufe stattgefunden hat.
Danke, Herr Natterer.
Ja, also das ist natürlich schon, was können Großeltern tun? Man muss da schon den Elternwillen auch respektieren, aber auf der anderen Seite müssen wir schon auch deutlich machen, wie wichtig die heilige Taufe ist, wie entscheidend wichtig. Und wenn wir sonst für die Kinder alles tun und schauen, dass die gescheit ernährt sind und schauen, dass die gescheit anzogen sind und dass sie schönes Spielzeug haben. Und wenn wir das alles sorgen und das Allerwichtigste vergessen, dann wird man ja sie sozusagen der geistigen und geistlichen Unterernährung aussetzen. Wir würden ja schuldig an den Kindern. Das kann man den Eltern gar nicht deutlich genug machen, welche Gnade das ist. Jetzt, was die Kindergärten anlangt, ja, ich habe das also in meinen Kindergärten, ich habe ja eigentlich keine Kinder, die nicht getauft sind, die bei mir im Ort leben. Also da, aber ich habe halt andere Verhältnisse, ich habe keine städtischen Verhältnisse. Die Kindergärten können da auch nur sehr wenig, meine ich, tun. Man kann schon ein bisschen darauf hinwirken, dass die Bedeutung des Sakramentes, der Taufe, kann man vielleicht im Zusammenhang mit dem heiligen Martin deutlich machen. Der heilige Martin, der war ja noch gar nicht getauft, als er damals die Hälfte seines Mantels hergibt. Der war Katechumene. Und dann erscheint ihm Christus und sagt, Katechumene Martin, mir hast du die Hälfte deines Mantels gegeben. Da wird dann auch deutlich, dass über den Weg der Nächstenliebe der Weg hinführt zu einer Christusliebe, zu einer Gottesliebe. Da muss man also schon mit Feinfühligkeit vielleicht, da können Sie nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, da müssen Sie schon ein bisschen schauen. Ich habe ja so ein Büchle geschrieben, Sakramente ja, aber wann? Da habe ich also zu jedem Sakrament was geschrieben. Und ich habe also zum Beispiel erlebt, ich habe auch ein Büchle gemacht über das Glaubensbekenntnis, wo ich also so die einzelnen Artikel durchgehe. Aufgrund dieses kleinen Büchleins über das Glaubensbekenntnis, da hat eine junge Frau gesagt, also jetzt möchte ich mein Kind taufen lassen. Ich möchte es nicht um diese Gnaden bringen. Aber wie gesagt, da kann man ein Geschenk machen, da kann man, wissen Sie, da spielt also das ganze Umfeld, alles spielt eine Rolle, mit wem gehen die Leute um, sind sie schon in der Nähe von irgendwelchen Sekten auch, oder ist einfach, dass man mit der Mode gehen will und, aber die Mode ist ja so wechselhaft. Wir erleben gegenwärtig ja schon wieder einen religiösen Aufbruch auch.
Jetzt hat vorher eine Mutter angerufen, die nicht auf Sendung gehen wollte. Der Sohn, der junge Mann, wurde erst vor kurzem getauft und wäre jetzt praktisch im Frühjahr nach Ostern dran mit der Erstkommunion. Jetzt sagt er, das möchte er nicht. Die Mutter war etwas verzweifelt und hat gesagt, ich soll Ihnen die Frage stellen, wie sie als Mutter in dieser Sache vorgehen kann oder vorgehen sollte.
Ja, zum einen ist natürlich die Freiheit gegeben. Also niemand wird gezwungen. Also man kann niemanden zwingen. Und wenn er meint, dass er einfach noch nicht so weit ist, und da kann man ihn nicht nötigen. Man müsste deutlich machen, was ist denn das? Was schenkt uns der Herr? Schauen Sie, Heilige Kommunion ist ja das, also ein solches Geschenk. Das ist ja die Tragödie, dass viele Menschen gar nicht erfassen können. Wir sind religiöse Analphabeten, wird man da sagen müssen. Dass wir gar nicht begreifen, was schenkt uns der Herr in der Heiligen Kommunion. Ja, was schenkt er uns in der Heiligen Beichte? Was schenkt uns da der Herr? Und wenn man das erfassen würde, ich weiß nicht, irgendjemand hat einmal gesagt, also von einem Heiden, der sagt, wenn ich glauben würde, dass Christus hier wirklich gegenwärtig ist, dann würde ich immer und immer wieder zu diesem Herrn gehen. Und das ist ja das, was uns heute abgeht, dass wir gar nicht richtig begreifen, was bedeutet Eucharistie, ganz mit dem Herrn zusammen sein zu dürfen. Er beschenkt uns ja. Das ist ja wie so eine Art Bluttransfusion, wo wir da erleben in der Heiligen Kommunion. Und wenn uns das einmal aufgeht und wenn das einem Menschen, auch einem Kind, begreifbar gemacht werden könnte, dann würde der sagen, lieber heute als morgen. Wissen Sie, wir haben ja Situationen, schauen Sie in die früheren Zeiten hinein, da ist die Erstkommunion gewesen mit 14. Dann ist es auf 12 runtergekommen. Aber es war eine lange Vorbereitung. Es war eine lange Vorbereitung. Die haben mit 8 Jahren vielleicht schon gebeichtet, aber sind erst mit 12, mit 14 zur ersten Heiligen Kommunion gekommen. In der Zwischenzeit haben sie sozusagen die geistige Kommunion empfangen. Weil sie waren ja immer bei der Heiligen Messe da, haben aber die Heilige Kommunion noch nicht empfangen dürfen. Und haben so eine große Schule der Ehrfurcht auch durchgemacht. Allerdings muss man sagen, die Kommunionhäufigkeit war natürlich damals sehr gering und es waren wiederum die Heiligen, die darauf gedrängt haben, die Heilige Kommunion öfter empfangen zu dürfen. Und es war dann immer mit besonderen Erlaubnissen verbunden. Es war Pius X., der dann gesagt hat, das kann man den Kindern doch nicht verwehren, und der ist dann im Kommunionalter weiter runtergegangen. Und inzwischen sind wir ja bei 9 Jahren, aber man muss heute feststellen, dass es eine Reihe von Kindern gibt, die noch nicht recht erfassen, was für ein großes Geschenk ist. Also ich würde jetzt das nicht als ein Drama ansehen, wenn der sagt, ich bin noch nicht so weit. Er weiß einfach noch nicht, er begreift noch nicht, was ist das für ein großes Geschenk. Er sagt, ich Ich sehe jetzt bloß die Äußerlichkeit. Ich sehe bloß, die sind alle auf Geschenke aus und auf großes Fest und dass die ganze Verwandtschaft eingeladen wird. Das ist ja was Großartiges, wenn alle sich freuen und alle mittun. Plus das Wichtige wäre, dass die anderen das auch dann begleiten, dass die dann ihr Beispiel geben.
Der Herr Schwind, zum Abschluss noch eine weitere Frage. In unserer Zeit gibt es ja wieder Menschen, Gott sei Dank immer mehr, die vermutlich auch bei Ihnen im Pfarrbüro anklopfen und sagen, ich will wieder katholisch werden. Die haben in ihrem vergangenen Leben irgendwann entweder aus steuerlichen Gründen oder tatsächlich aus Glaubensgründen die katholische Kirche verlassen und möchten jetzt gerne wieder in die katholische Kirche eintreten. Wie verhält sich das da mit der Taufe?
Ja, einmal getauft ist immer getauft. Also wenn einer aus der Kirche ausgetreten ist, dem kann keiner die Taufe wegnehmen. Der ist getauft. Getauft bis in alle Ewigkeit. Das ist ein unauslöschliches Merkmal. Das ist ähnlich wie bei der Priesterweihe. Wenn einer zum Priester geweiht ist, der kann dreimal heiraten, der kann, was weiß ich, alles anstellen, der kann zum Verbrecher werden. Solche Dinge haben wir alle schon erlebt. Und trotzdem, die Priesterweihe kann ihm keiner nehmen. Und so ist es von der heiligen Taufe auch. Die heilige Taufe, das ist ja natürlich auch ein Problem im Grund genommen, also was Beerdigungen anlangt. Also man kann nie sagen, also wenn einer getauft ist, er ist aus der Kirche ausgetreten, er bleibt getauft bis in alle Ewigkeit. Und wenn einer dann zurückkehrt, und das passiert ja immer wieder, dass einer begreift, dass er hier einfach das nicht recht gemacht hat und dass er das gut machen möchte. Es gibt ja die verschiedensten Gründe, warum jemand aus der Kirche austritt. Ich schreibe ja jedem, wo ich also eine Mitteilung bekomme, dass einer aus der Kirche ausgetreten ist, dem schreibe ich einen Brief, da bedanke ich mich, dass er so lange die Kirchensteuern zahlt hat, obwohl er die Kirche vielleicht auch wenig benutzt hat, und möchte gern wissen, warum er ausgetreten ist. Gleichzeitig schicke ich ihm mein Büchle mit über das apostolische Glaubensbekenntnis. Sollte es vielleicht einmal in einer ruhigen Stunde durchlesen. Und also ich bekomme natürlich ganz selten eine Antwort. Also ganz selten. Aber zwischendurch bekomme ich auch Antworten. Das ist dann oft sehr interessant, welchen Weg und aus welchen Gründen. Manchmal ist tatsächlich sind es finanzielle Gründe. Wenn einer, sagen wir, neue Firma gegründet hat und sich in Zahlungsschwierigkeiten befindet und jetzt kommt dann noch die Kirche daher und möchte so und so viel Steuernachzahlungen haben. Wissen Sie, das sind dann schon beklemmende Dinge für einen Pfarrer. Also da tut man sich schon schwer. Und da sieht man auch, dass unser System vielleicht nicht immer ganz das Optimale ist, obwohl wir durch die Kirchensteuer natürlich eine große Freiheit auch haben. Keine Abhängigkeiten und so weiter. Aber wenn einer dann wieder zurückkehrt, dann stehen ihm sozusagen alles offen und das ist ein Weg, der also sehr rasch dann auch vollzogen werden kann, wenn er das Glaubensbekenntnis ablegt. Wenn einer nur aus finanziellen Gründen das getan hat und reumütig wieder zurückkehrt, also da steht ihm ja alles offen.
Dekan Gschwind, vielen Dank, dass Sie uns so anschaulich dieses Sakrament der Taufe, dieses grundlegende Sakrament des christlichen Menschen so nahe bringen und auch erklären. Ich würde Sie zum Abschluss bitten, dass Sie vielleicht ganz kurz noch ein Gebet sprechen und uns dann den Segen auch erteilen.
Allmächtiger, ewiger Gott, voll Dankbarkeit sind wir für das Geschenk der heiligen Taufe. Wir danken unseren Eltern, dass sie uns zur heiligen Taufe gebracht haben und dass wir immer wieder neu, so oft wir das Weihwasser nehmen, daran denken, dass wir getauft sind, zu Christus gehören. Es tröstet uns, es stärkt uns, es hilft uns. Allmächtiger Gott, lass uns dir treu sein und einmal ewig bei dir sein. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Und dieser Segen Amen. Bleibe allezeit bei euch. Amen.
Amen. Wenn Sie diese Sendung auf CD bestellen möchten, die Telefonnummer des CD-Dienstes lautet 0700 75 25 75 20 außerhalb von Deutschland 0049, dann die 700 75 25 75 20. Ansonsten geht das natürlich auch über unsere Homepage unter www.horeb.org. Auch dort können Sie diese CD bestellen. Dekan Gschwind, nochmals herzlichen Dank für Ihre Zeit, für diese Gedanken zur Taufe. Ihnen einen schönen und gesegneten Nachmittag.